Wir hören den Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 1, die Verse 78 und 79 für die Bibelarbeit. Lukas 1, 78 und 79. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes wird uns besuchen das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Wir beten miteinander. Herr Jesus, und dieses Licht haben wir gesehen und dürfen es sehen, dass du uns besucht hast, dass du hineingekommen bist in diese Welt, hineingekommen in unser Leben, hineingekommen nicht nur in die schönen Seiten dieses Lebens, sondern dass du vor allem gekommen bist, um in die Dunkelheit und in die Verzweiflung, in die Nöte dieser Welt und auch unseres Lebens hineinzukommen. Und wir staunen immer wieder darüber, dass du unser Leben hell gemacht hast, dass du unser Heiland geworden bist und dass wir das immer wieder erfahren, wie du uns Stück für Stück immer mehr heil werden und heil finden lässt durch deine Gnade und Barmherzigkeit. Und du weißt, wie das in unserem Leben aussieht. Du weißt auch, wie viele unter uns sind mit ihren Lasten, mit manchem, was ihr Leben schwer macht, wie viele unter uns sind, die auf dich warten, auf dein Kommen, auf dein Heilen, auch ganz persönlich. Und wir danken dir, dass das in diesen Tagen neu geschehen darf. Begegne uns in all dem, was an Lob und Dank in uns ist, aber auch in dem, was so schwer geworden ist, was an Lasten, auch an manchen Bindungen noch da ist. Wir danken dir, dass du uns von allem erlösen kannst und willst. Deine Barmherzigkeit ist über allem. Und nun bitten wir dich, dass du zu uns kommst in dieser Stunde. Leite uns und segne uns im Reden und im Hören. Gelobt sei dein Name. Amen.
In der Volkssitte hat sich um das Weihnachtsfest manches gerankt. Manche Gedanken, Geschichten werden erzählt. Aber es ist eigentlich schade. Viele unserer Zeitgenossen denken an den Nikolaus. Steht in der Bibel kein Wort davon. Dass die Kinder, wenn sie brav sind, Geschenke bekommen. Bin so froh, dass in der Bibel ein Evangelium verkündet wird. Wenn ich zurückdenke, wie ich in der Gemeinde war, ich war ja 40 Jahre Gemeindepfarrer, herrlichen Heiligen Abend haben wir gefeiert, fröhlich. War auch die Familie dabei eines Konfirmanden, der einzige Sohn eines einflussreichen Direktors in Stuttgart. Und dann, nach dem Heiligen Abend, ein Virus. Im Olga-Hospital, dem Kinderhospital in Stuttgart, hat man es nicht herausgebracht, was es ist. An Silvester war er tot. Die Macht des Todes. Ich vergesse es nicht, wie ein Sohn von Helmut Wenzelmann, dem genialen Gründer des offenen Abends Stuttgart, einer wunderbaren missionarischen Arbeit, vom Studium von England zurückkam, Briefe geschrieben hat, wie ihm das wichtig ist, dass aus seinem Leben etwas herauskommt für die Sache von Jesus. Dann kam er. Und zwei Tage vor Heiligabend hat ein betrunkener Gastarbeiter ihn totgefahren. Er kam von seiner Braut in Fellbach zurück. Er fuhr Fahrrad und war tot. Wir haben nach Weihnachten im großen Kreis die Beerdigung gehalten. Herr, nun lässt du deinen Diener im Frieden fahren, denn meine Augen haben dein Heiland gesehen. Das ist so schön, dass die Bibel die größte Not unseres Lebens anspricht und berührt. Wir sind von der Macht des Todes umgeben. Wir leben im Todesschatten. Ich war überrascht bei unserer Konferenz jetzt hier, wie oft ich angesprochen wurde von Ihnen. Sie erzählten, da vor 3 Jahren war mein Mann noch dabei. Und jetzt ist das traurige Weihnachten. Nein, es ist kein trauriges Weihnachten, weil die Nacht zu Ende ist, die Todesnacht ist zu Ende. Jesus ist da. Und wer das zuerst so herrlich herausstellt, ist der Zacharias, Vater von Johannes dem Täufer. Er war ja Priester am Tempel, war so eingeteilt, dass sie immer nur zu bestimmten Zeiten Dienst tun, aber war ein Seelsorger. Und er hat erst gewusst, wie furchtbar der Todesschatten über dieser Welt liegt. Das ist die große Not von Ihnen. Wie oft sind Sie beim Arzt gesessen? Wie oft waren Sie auch schon auf der Notaufnahme und dachten, ist es jetzt das Ende, was kommt jetzt? Wie oft haben Sie Ihren Puls gefühlt, was kommt? Wir sind alle im Schatten des Todes umgeben. Unser Leben ist bedrängt. Meine Frau war ja schon im Alter von nicht mal einem Jahr von Diphtherie befallen, damals 1943. Jagdbombeangriff nach Tübingen gebracht. Und der Arzt sagte, ich mache nur einen Schnitt. Da konnte man das noch nicht operieren, dass das Kind leichter stirbt, und es hat überlebt. Ein Wunder, wenn das über dem Leben steht, von Ihnen allen, Sie können das erzählen, die Todesmacht, die uns umgibt. Nun war ja Zacharias ein nüchterner Mann. Als ihm der Engel erschien im Tempel und ihm sagt, er wird einen Sohn bekommen, er sagt, das geht doch gar nicht, bin doch schon uralt, Uropa. Und meine Frau Elisabeth auch nicht. Und das hat Gott nicht gelten lassen. Und Gott hat ihm angekündigt, dass Gott jetzt ernst macht mit seinem Heilsplan, mit der Errettung, mit der Erlösung, mit dieser Welt, die gefallen ist und gefangen ist in der Macht des Todes, eine Welt in der Sünde und im Gericht Gottes. War ganz merkwürdig, dass Zacharias nicht mehr reden darf, weil Gott das nicht will, dass wir seinen Heilsplan zerreden. Und dann kennen Sie ja die Geschichte, wie dieses Kindlein geboren wird und die Verwandten beraten, wie es heißen soll. Und dann sagt er, schreibt er auf die Tafel, er soll Johannes heißen. So wie es Gott gewollt hat, Gott ist gnädig, das soll über diesem Kindlein sein. Er wird den Weg bereiten, ganz wunderbar. Das ist ganz wichtig, dass wir nicht mit unseren Zweifeln die großen Wunder der Weihnacht, der Christnacht begleiten, sondern dankbar rühmen, dass der Heiland da ist, Jesus der Heiland. Und das Allergrößte, er ist der Todesüberwinder. Wie geht denn das? Steht ja im Hebräerbrief dann da, dass Jesus durch seinen Tod die Macht nehme, dem, der Gewalt hat über den Tod, nämlich dem Teufel, und die erlöst, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein müssen. Wir dürfen nicht in unserem Leben Knechte des Todes sein und damit dem Teufel dienen. Jesus ist gekommen, um uns aus der Macht der Finsternis zu befreien. Und das ist so herrlich, dass er uns das bringt. Die große Not unseres Lebens ist, dass die Sünde eine Realität ist. Von Adam an eine Realität. Deshalb sind wir Todeskandidaten. Wir haben das alle verdient, das Gericht Gottes über unserem Leben. Schade, dass wir das heute so wenig sagen. War interessant, vor 14 Tagen ging das durch die Presse. Eine unserer berühmtesten Sportlerinnen, zweifache Goldmedaillengewinnerin bei Olympia, sechsfache Weltmeisterin, toll. Die hat gesagt, ich gehe so gern in den Gottesdienst. Es bedeutet mir so viel, dass es das gibt, ein Sportler. Aber dann hat sie gesagt, eins kann ich nicht. wenn das immer kommt und ich da mitsprechen soll von meinen Sünden, sicher, ich habe Fehler, aber das sind doch keine Probleme, jeder Mensch hat Macken. Ich bin doch nicht ein gefallener, verlorener Mensch, doch. Und dieser Irrtum hält sich bei vielen Christen, die es nicht verstehen, dass das die Not unseres Lebens ist. Dass wir mit allen Fasern unseres Lebens uns an die vergänglichen Dinge dieser Welt hängen und nicht Gott über alles lieben. Und wir können uns nicht herausziehen aus dieser Verfallenheit in den Tod. Das ist so schlimm, wir kommen nicht heraus. Sondern das Herrliche, dass Jesus gekommen ist, der Heiland. Dass er uns erlöst von den Sünden. Das steht schon bei der Ankündigung der Geburt von Jesus. Er soll das Volk lösen von den Sünden. Keiner kann sich selber lösen aus dieser schrecklichen Verfangenheit. Wir sind mit allen Phasen unseres Lebens in die Sünde hineingeboren. Und das belastet uns und das beschwert uns. Aber wunderbar, dass Jesus gekommen ist, ein Opfer für die Sünden. Und dass er die Last unserer ganzen Sünden am Kreuz getragen hat. Darum ist er Mensch geworden, darum ist er in diese Welt gekommen, damit er uns aus den Klauen des Todes befreien kann. Und darum ist er auferstanden und lebt. Und er will über dir das genauso aussprechen. Ich lebe und du sollst auch leben. Und er will dich herausreißen aus der Todesangst in einer wunderbaren Gewissheit. Jesus lebt, mit ihm auch ich tot. Wo sind nun deine Schrecken? Er erlebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Er verklärt mich in sein Licht, das ist meine Zuversicht. Sie brauchen gar keine Angst mehr haben. Dann kommt mein End heute oder morgen. Ich weiß, dass mir mit Jesus glückt. Er macht's recht. Brauch gar nicht mir den Kopf zerbrechen. Ich bin bereit, jeden Abend beim Einschlafen. Herr Jesus, du hast mich herausgerissen. Ich will die Last dieses Tages auch vor dir bekennen. Mach mich frei von aller Schuld. Und mach mir dies ganz groß, dass ich zu dir kommen kann. Und das ist so wunderbar, dass der Zacharias das schon entdeckt hat, obwohl Jesus ja noch gar nicht geboren war. Er hat es begriffen über das, was Gott an ihm getan hat, als er den Mund geschlossen hat, als er stumm wurde. Und Gott sagt, ich mache mein Heil. Und davon muss in diesen Weihnachtstagen geredet werden. Wir sitzen in der Finsternis. Ja, gerade in diesen Tagen haben es viele von mir erzählt und gesagt, ich bin so froh, dass ich hier in der Gemeinschaft auf der Lahöhe sein kann, weil ich halte es daheim gar nicht aus in der Einsamkeit. Das ist so schwer. Wie schwer ist das für die Trauernden, wenn sie den Schrank ausräumen müssen, wenn sie überall erinnert werden an den liebsten Menschen oder an ein Kind, das man verloren hat. Aber was habe ich dort erlebt? Ein Kontergan-Kind beerdigt, überhaupt die Kinderbeerdigung mit dem kleinen Särklein. Blutkrebs. Rosig liegt das Kind da und tot. Und die Mutter will den Sarg nicht hergeben, blühender Frühlingstag. Sie will es noch nicht wahrhaben. Die Macht des Todes. Und dann sagen sie nur ein Wort, Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen. Und das ist das Wichtigste für sie, dass sie wissen, das Kommen von Jesus in Weihnachten, das gilt denen, die sitzen in Finsternis und Schatten. Das Sitzen, so wie ein müder alter Uropa, wie ich auf dem Stuhl hockt. Und da sitzt man ganz erschlagen, weil man nichts mehr machen kann. Aber Jesus richtet unseren Blick höher, dass wir nicht auf den Tod starren. Ich habe ja in meinem Leben viele Beerdigungen gehalten, aber ich fange immer an. Wir sind nicht zusammen im Namen des Todes, sondern im Namen von Jesus Christus, der den Tod gesprengt hat, der auferstanden ist und lebt. Und dann darf ich der Versammlung der Trauernden, egal ob das Gläubige oder Nichtgläubige sind, ich muss ja nicht den Verstorbenen beurteilen. Ich darf ihnen die Botschaft bringen, die mir Hoffnung und Leben gibt. Es gibt gar nichts anderes, wie wir bestehen können in dieser Welt des Todes. Es ist ja merkwürdig, dass man über den Tod, ich habe das schon heute Morgen gesagt, ja gar nicht reden darf. Bei alten Menschen sowieso nicht, im Altenheim müssen sie schweigen. Bei jungen Leuten im Jugendkreis gibt das den interessantesten Abend. Und für mich war eine klare Entscheidung zu Jesus. War ganz entscheidend ein Buch von gefallenen Soldaten. Ich gehöre ja aus dieser Kriegsgeneration noch da dazu. Und das habe ich als junger Mann mit 14 und 15 Jahren verschlungen, die alle ihre Abschiedsbriefe geschrieben haben. Wunderbar! Junge Christen in einer großen Gewissheit, auch wenn ihr Leben endet, ich gehe meinen Weg fröhlich mit dem Ostersieger Jesus, wie sie die Eltern trösten. War ja immer so, wenn einer gefallen war, hat der Regimentskommandeur die Brieftasche genommen und da hatten die schon ihren Abschiedsbrief drin. Und das hat dann der Postbote auf den Briefkasten gelegt, weil er nicht klingeln wollte. Da hat er keinen Mumm gehabt. Das ist ein schwerer Dienst. Und die Nachbarn wussten, da ist wieder jemand gefallen. Aber was mich als jungen Menschen bewegt hat, es gibt eine lebendige Hoffnung ewigen Lebens. Und darum bitte ich, dass Sie da mit jungen Menschen drüber reden. Darf ich noch mal sagen, reden Sie von der großen Freude, von der Gewissheit. Ich habe mal früher ein Büchlein geschrieben, das gibt es nur irgendwo im Internet bei Sermon Online digitalisiert, zum Leben hindurchgedrungen. Leute, die mit jungen Jahren gestorben sind, Missionare, die im Boxeraufstand in China umgebracht wurden. Und dann vor allem ganz toll Leute, die im Rahmen des 20. Juli 1944 zum Tode verurteilt wurden, die in Plötzensee waren und dort dann gehängt wurden. Und da war einer, der war so ein Kulturprotestant, eigentlich gar nicht tief das begriffen, was Jesus für sein Leben bedeutet. Das war Helmut James, Graf von Moltke, ein feiner Mann. Er hat nie in die gegen Hitler eingewilligt, er wollte keinen Mord verüben. Aber als er überlegt, wie Deutschland neu geordnet werden kann, ganz wunderbares, dickes Buch mit 1000 Seiten, seine Briefe mit seiner Frau noch aus der Haft. Ganz wunderbar, dass da Gefängnisbeamte die Kassiber geschmuggelt haben. Und Eugen Gerstenmeier hat ja damals diesen zum Tode Verurteilten jeden Tag ein Bibelwort in die Zelle geschmuggelt. Und das ist ganz wunderbar, wie dieser Helmut James, Graf von Moltke, dort in Plötzensee unter dem Bibelwort einen so gewissen Glauben bekam. Es hat mich begeistert. In Stuttgart gibt es den Historiker Raff, der immer wieder in der Stuttgarter Zeitung schreibt. Er sagt, das gehört eigentlich in jedes Lesebuch, dass die jungen Leute das wissen, wie er 24 Stunden vor seiner Hinrichtung seiner Frau schreibt, 44 Jahre alt, zwei kleine Kinder. Vielleicht denkst du, ich bin überkantitelt. Ich habe keine Angst vorm Sterben. Es geht mir so, wie es in Jesaja 43 geht. Und wenn du das Wasser gehst, will ich bei dir sein. Jesus ist da. Es gibt eine Todesüberwindung. Und dann sagt er, beim ganzen Prozess hat der Freisler, der Vorsitzende vom Volksgerichtshof, getobt wie ein Wilder und hat geschrien. Das Feigenblatt ist ab. Woher nehmen Sie Ihre Befehle? Von Hitler oder vom Jenseits? Hat er gesagt, es ist klar geworden, ich sterbe als Christ. Und ich weiß, dass ich in Jesus geborgen bin. Es ist ganz groß, dass das Bibellesen, das Hören des Evangeliums uns Gewissheit gibt. Ganz wunderbare Gewissheit. Auch angesichts des Sterbens. Und das ist so schön, dass Zacharias das so schön sagt. Der Aufgang aus der Höhe, der Durchbruch des Lichtes aus der Welt Gottes, das in diese Welt hineinfällt. Die Welt ist furchtbar traurig. Ich kann mich nicht darüber beruhigen, dass mit Waffen, die mit ihrem deutschen Steuergeld bezahlt werden, heute Nacht unzählige Leute sterben. Was das bedeutet, dass der Fuß abgeschossen wird. Und wir haben uns daran gewöhnt, wir müssen kriegstüchtig werden. So schrecklich, wie der Tod regiert über alle Menschen, wie die Krankheiten wüten und wie schrecklich das ist, wenn man das weiß. Ich habe diese schweren Krankheiten, wie man hofft und bangt. Aber da ist wichtig, dass der Aufgang aus der Höhe, der Lichtglanz aus der Welt Gottes in ihr Leben fällt. Und sie wissen, Jesus lebt. Er ist mein Herr. Der Tod kann nichts mehr bei mir zerstören, weil Jesus mein Sterben schon bewältigt hat. Ich bin doch in Jesus geborgen, meine Sünden sind gebüßt, weggetragen und ich weiß, er holt mich heim in seinen Frieden. Und ich will jeden Tag nur mehr erfahren von der Kraft seiner Auferstehung und ihm viel gleichförmiger werden, viel mehr ihm nachfolgen und ihn gewinnen. Ich will nicht zurückblicken auf dieses vergehende Leben. Etwas vom Allerschönsten ist ja die Hausbesuche. Wissen Sie das? Und ich bin dankbar gewesen, dass in der Zeit, wo ich noch im Dienst war, eigentlich alle Türen sich geöffnet haben. Es gibt mal Leute, die sagen, es geht gerade nicht, dass ich sie empfange. Und ich habe die Leute immer besucht. Das war mir immer wichtig, viel Zeit zu haben. Und das ist so schön, dass bis heute immer noch die Leute Vertrauen haben, wenn ein Pfarrer kommt. Und ich habe geklingelt, ob das Katholiken waren, aus der Kirche ausgetreten oder irgendwelche einer Gruppe angehörten. Ich bin hier der Pfarrer, ich wollte Sie nur grüßen. Und dann haben die Leute immer gesagt, ja, haben Sie keine Zeit? Ja, ich habe Zeit, aber ich will Ihnen nicht auf die Nerven fallen. Und dann, wenn die Leute erzählt haben, war ich erschüttert, was die Leute alles durchmachen. Eigentlich zum Heulen und wie sie im Vertrauen alles erzählen. Wie das war, wie man schon in der Jugend benachteiligt wurde. Bloß weil man ein Mädchen war, durfte man nicht studieren, die Brüder durften studieren. Und wie es im Geschäft dann war, wie man gemobbt wurde. Und dass die Enkel nicht mehr kommen und dass die Ehe auseinandergebrochen ist. Und dann von der Todesmacht. Die Welt hat keine Hoffnung, trostlos, traurig. Und auch wenn man über die Friedhöfe geht, ist das ja ganz erschütternd, was auf den Grabsteinen oft steht. Die Verzweiflung, die Aussichtslosigkeit, eine abgebrochene Säule, der Tod als der große Zerstörer. Und wir dürfen vom Leben reden, dass Jesus gekommen ist in diese Welt, weil er den Tod zerstört, er ist auferstanden, er lebt. Und das ist eine so ungeheure Botschaft, dass wir diesem Jesus begegnen können, dass er uns sucht in seiner Liebe und dass er uns gewiss macht, dass er der Auferstandene und der Herr ist und dass wir ihm vertrauen dürfen. Du wirst erfahren, dass ich der Herr bin, an dem nicht zu Schanden werden, die auf mich harren. Wir haben einen auferstandenen, lebendigen Jesus Christus, der die Macht des Todes überwunden hat. Jetzt ist bald 60 Jahre her, dass ich ein junges Mädchen, das gerade noch für volljährig erklärt werden musste, geheiratet habe. Damals meine liebe Beate. Wunderbar. Und wir haben uns überlegt, was soll denn als Motto über unsere Ehe stehen? Es gibt ja so herrliche Bibelworte. Und wir haben uns ein kompliziertes Wort ausgesucht, aber das sagt Ihnen alles. Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seinen Rechten über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen, und hat alles unter seiner Füße getan und ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Ein riesenlanger Satz. Aber deine Augen müssen erleuchtet sein. Du kannst mit dem Blick in die sichtbare Welt das Entscheidende verpassen in deinem Leben. Du musst die Augen des Herzens haben, die geöffneten Augen, dass der Heilige Geist dir den Blick des Glaubens schenkt. Jesus mit seiner Kraft, mit der er den Tod besiegt hat. Ach, was ist das herrlich, dass wir uns nicht mehr schrecken lassen von den Ängsten dieser Welt, von den Ängsten, die uns bedrohen, dass wir fröhlich unser Leben führen in der Gemeinschaft mit unserem Herrn. Wir gehen durch eine Welt mit vielen, vielen Ängsten. Ach, was sind das für Krankheitsnöte? Ach, was sind das für Stunden, wenn wir an Gräbern stehen? Vor 2 Tagen hat eine bekannte Frau uns geschrieben, in den letzten Wochen sind 13 mir liebe Menschen gestorben. Was hat der Tod für eine Macht? Was für eine Beute hat er? Aber wie herrlich, wenn Sie das weitersagen. Der Tod mit seiner Macht wird nichts bei mir geachtet. Er bleibt ein totes Bild und wäre noch so wild. Das hat der Paul Gerhardt entdeckt. Und da sind uns gerade diese Lieder immer wieder eine Hilfe. Paul Gerhardt hat das so erlebt. Im Sterben seiner Kinder auch seine geliebte Frau Elisabeth nach 13 Ehejahren heimgerufen worden. Er hat nicht mehr dichten können, wie der Frau ihm genommen wurde. Aber, wie beschreibt er, ich lag in Todesbanden. Du kommst und machst mich los. In der ganzen Trauer muss sie Jesus losbinden und ihren Blick richten auf die künftige Vollendung, auf den Ostersieg. Und da sie wissen, ich will mich nicht aufhalten an dem, wie mein Leib begraben wird. Und ich freue mich, dass ich im Augenblick des Sterbens hindurchgehen darf zum Leben. Denn das hat Jesus gesagt am Grab von Lazarus. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Er darf hindurchgehen. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Wer sein Leben vor Jesus bereinigt hat, der ist vom Tod zum Leben schon hindurchgegangen, der geht nicht mehr ins Gericht. Er darf sich freuen auf die große Hoffnung. Oder Hiller dichtet das einmal, dass mein Sterben ein Heimgang ist, nimmer das Gericht Gottes über meinen Leib, sondern das Herrliche, die Vollendung meines Leibes. Was steht da alles in der Bibel drin? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, schon im Alten Testament, bei Hiob, diesem Leidgeprüften. Als Letzte wird er sich aus dem Staub erheben. Und ich freue mich, dass er lebt. Und dann die ganzen wunderbaren Lieder, die wir singen. Als meine Großmutter Busch in Hülben war sie ja und hat so schrecklichen Mundkrebs bekommen im Alter. Man hat zuerst bestrahlt, war bei uns in Stuttgart. Und wir haben dann über Monate das miterlebt. Ich war damals ein Junge mit 14 Jahren. Wie schwer das ist, bis unser Leib zerbrochen ist, das ist eine schwere Geschichte. Aber da kam ein befreundeter Pfarrer, ein Verwandter aus dem Schwarzwald in dieses Zimmer. Ach, mit all dem, was in diesen Sterbezimmern ist und was uns immer so anficht. Und er hat einen Vers gesprochen von Johann Hermann. Das war ein schwer leidender Mann, der schon mit 22 Jahren so schrecklich Rheuma hatte und auch nicht mehr richtig reden konnte. In Schlesien, im 30-jährigen Krieg. Wie tief kreuzt Trübsal oder Pein, mein Heiland greift mit Macht herein, reißt mich heraus mit seiner Hand. Wer mich will halten, wird zu Schand. Lebt Christus, was bin ich betrübt? Ich weiß, dass er mich herzlich liebt. Wenn mir gleich alle Welt stirbt, ab genug, dass ich Christus bei mir hab. Halleluja! Müsst Sie wissen, das Allerwichtigste bist du bei Jesus. Hat dich der Aufgang aus der Höhe erreicht, Jesus das Licht angesteckt, sind dir die Augen des Herzens geöffnet, dass du weißt, Jesus hat ihn zerbrochen, den Tod. Jetzt schon zerbrochen für die, die in Jesus sind. Er kann mich nicht mehr aus der Hand von Jesus reißen. Das ist so herrlich. Es gab Leute, berühmte Liederdichter, einer hat in Magdeburg 11 Kinder beerdigt. Wissen Sie, was das war? Es war früher nicht leichter als heute. Und am wunderbarsten ist mir es immer wieder, Philipp Nicolai, es war noch im 16. Jahrhundert, lange her. Ich kann das nicht hören, wenn man sagt, das sind alte Lieder. Die alten Lieder sind bewährt. Die Bibel ist auch alt, aber die ist aktuell und ist zeitnah. Das hat nichts zu tun mit der vergehenden Zeit, mit der Mode. Er war in Unna Pastor und dann brach die Pest aus. Und einer der ersten, die er beerdigen musste, war sein Kollege, der starb an der Pest. Und dann sind 3000 Leute gestorben, die er alle beerdigen musste. Oft viele an einem Tag. Und man erzählt sich, er saß da nachts an seinem Schreibtisch und über das Pflaster draußen hoppelten die Leichenwagen. Und er hat gedichtet, wie schön leuchtet der Morgenstern voll Gnade und Wahrheit von dem Herrn, das ist herrlich aufgegangen. Wo es dann im letzten Vers heißt, wie freue ich mich, Herr Jesu Christ, dass du der Erste und Letzte bist, der Anfang und das Ende. Du, der sein Leben für mich ließ, nimmst mich einst in dein Paradies, drauf fasse ich deine Hände. Amen, Amen, komm, o Sonne, meine Wonne, bleib nicht lange, dass ich ewig dich umfange. Herrlich. Wir können den Tod verachten, weil uns die Christussonne leuchtet. Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christus. Das, was mich singend macht, ist, was im Himmel ist. Und ich darf Sie bitten, dass wir nicht trauern wie die, die keine Hoffnung haben, sondern dass wir auch bei unseren Trauerfeiern das tun. Das Singen ist eine ganz besondere Macht. Ich finde das so schlimm, dass man die jungen Leute nichts mehr auswendig lernen lässt. Ich sage immer, es ist ein Verbrechen. Wenn die mal auf der Intensivstation liegen, dann fällt ihnen nichts mehr ein. In den schwersten Stunden ihres Lebens, wenn sie im Wachraum liegen, dann haben sie nicht die Verse da auswendig gelernt, die sie noch gelernt haben. Ein Spottertod ist worden. Lutherlied, wirklich herrlich, die großen Zukunftsaussagungen und die großen Freuden, die wir wissen dürfen. Das gilt für uns. Ja, es ist eine große Hilfe, wenn wir einmal uns auch noch einmal anschauen, wie haben sich denn die vergangenen Generationen mit dem Tod auseinandergesetzt? Im 16. Jahrhundert, ganz früh, 1580, ist in der Tschechei der größte Pädagoge Europas geboren worden, Amos Comenius, Vorsitzender Brüderunität, die dann in der Brüdergemeinde von Herrnhut aufging. Furchtbar, was das tschechische Volk gelitten hat. Es war ja ein ganz harmloser Anlass in Prag, als die Adligen dem Kaiser verweigert haben, die hohen Steuerzahlungen, und die Gesandten des Kaisers wurden aus dem Fenster geworfen, der Fenstersturz von Prag, der dann den 30-jährigen Krieg ausgelöst hat, aber die sind unten weich auf dem Misthaufen gelandet, das war gar nicht so schlimm. Aber das Schwerste war dann die Schlacht am Weißen Berg. Und dann kam das große Blutgericht. 728 edelste Männer und Frauen, Ritter, adlige Großgrundbesitzer wurden hingerichtet. Graf von Schlick, ein frommer Mann, hat noch gesprochen, wunderbar noch gesagt. In 5 Stunden dauerte das Blutgericht. Sonne der Gerechtigkeit, Christus, gib, dass ich durch das Todestor zu deinem Lichte kommen mag. Man hat seinen geschändeten Leib dann aufgehängt, seinen Kopf extra genommen. 728 Leute sind dort gewesen, die hingerichtet wurden. Das Johann Comenius aufgewachsen, Amos Comenius aufgewachsen. Und er hat im 30-jährigen Krieg fliehen müssen, hat seine Frau verloren, hat alles, keine Heimat mehr gehabt, ein Kind ist ihm gestorben. Und er hat gesagt, in dieser Welt ist so grausam, wer nicht den Christus seinen Halt hat, den zerstäubt. Man muss sich so grausam. Wer nicht den Christus seinen Halt hat, den zerstäubt. Man muss in Christus seinen Halt haben. Und das ist so wichtig. Und hat gesagt, das ist die Erziehung. Nicht so, wie wir heute unsere Erziehungsziele setzen. Das Wichtigste ist, dass die Menschen nicht teilhaben an dieser schrecklichen Welt der Sünde, sondern dass sie zu Gott hin erzogen werden und dass es Ebenbild, die Gott-Ebenbildlichkeit in jedem Menschen wieder herantritt. Er hat gesagt, die Schulen durften nicht Tretmühlen sein, wo man so viel bloß lernen muss, sondern müssen auch Anstalten der Freude sein. Ein ganz großer Pädagoge, für ganz Europa wurden seine Bücher übersetzt. Aber das Herrlichste ist, was er gesagt hat, Schicksal und Zufall lebt wohl. Ich habe Christus gefunden, lebt wohl, ihr eitlen Götzen. Ich will die Bibel nehmen und mit Herz und Mund sagen, ich glaube, was in diesem Buch geschrieben steht. Alles Meinige sei mir verdächtig. Daher fürchte ich mich, auch wenn ich recht tue, und muss demütig ausrufen, ich bin ein unnützer Knecht, Herr, hab Geduld mit mir. Und dann hat er diesen Vers gedichtet, Herr, auf ewig mir gewähre, dass ich ganz dir angehöre, dass kein anderer die Rechte, die du auf mich hast, anfechte, dass ich dich voll Hoffnung fasse, nie von dir mich trennen lasse. Du bist Burg und Zufluchtsstätte, sicherer Hafen, Ankerkette. Ach, was haben die noch gefunden im Elend des 30-jährigen Krieges? Eine Geborgenheit, die so wunderbar ist, die nur Jesus geben kann in den Schrecken dieser Welt. Und das ist so wunderbar, dass sie das erleben dürfen und dass sie das hält und dass sie das trägt. Wie sagt der Zacharias, dass wir durch den Aufgang aus der Höhe die Furcht des Todes verlieren. Nein, wir wollen uns nicht fürchten. Auch nicht vor Epidemien, Ansteckungen, was sehen, auch nicht vor Kriegselend und was sein mag. Sondern wir wissen, es geht alles an Jesus vorüber und hat mein Leben in seiner Hand. Richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Wir wollen diesen Weg des Friedens gehen, auch in den Schrecken dieser Welt. Die Barmherzigkeit Gottes ist das Allerwunderbarste, dass Gott sie nicht in den Todesschrecken allein lässt, sondern will sie gewiss und fest machen im Glauben, dass sie sagen können, es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, was auch Schreckliches passiert. Aber seine Gnade, die ist ganz fest, die kann nie brechen und die gilt mir und darauf kann ich mich verlassen und ich bin in seiner Gnade völlig geborgen. Ich kann standhaft bleiben, auch in den Schrecken der Welt. Und Sie dürfen dem Arzt sagen, Sie dürfen mir alles sagen, wie es um mich steht. Ich bin in Jesus geborgen, sein herrliches Zeugnis auch vor den Ärzten, dass die Medizin nicht alles in der Hand hat, sondern unser Leben in der Hand unseres Herrn steht. Zufall und Schicksal lebt wohl. Ich bin in Jesus geborgen und habe mein Leben bei ihm und darf fröhlich sein, was auch geschehen mag. Die herrliche Erscheinung unseres Herrn. Ja, an diesen Weihnachtstagen, wir dürfen das den Menschen sagen, weil das nicht ein trauriges Thema ist. Es ist ein herrliches Thema. Jesus lebt. Und er hat mein Leben in seiner Hand. Und er hat den Tod mit seinen Schrecken zerbrochen. Wer versöhnt ist und Frieden mit Gott hat, der weiß, dass es heimgeht. Wir werden bei ihm sein, in der Herrlichkeit. Und er ruft uns und wir haben eine ganz, ganz große Zukunft. Das Schönste kommt noch. Und wir freuen uns, bis wir bei ihm sind in der Herrlichkeit. Wir wollen beten. Herr, wir danken dir, dass du uns diese Gewissheit schenkst. Du weißt, wie Angst wir haben. Wenn wir Menschen mit Fleisch und Blut sind, wenn wir die Schmerzen fürchten, aber wir wissen, Herr Jesus, mach's nur mit unserem Ende gut. Du machst das alles bestens. Und du sorgst für uns und es gibt uns eine ganz große Zukunft. Wir wollen nicht länger der Macht der Sünde dienen in dieser Welt. Wir wollen dir dienen mit unserem ganzen Leben. Und wir wollen auch das vor anderen Menschen ganz schlicht bezeugen, dass Jesus, du, Jesus, uns die Angst vor dem Sterben genommen hast. Und wir bitten dich, dass auch in unserer Sterbestunde du liebe Menschen uns schenkst, die uns die großen Heilszusagen deines Wortes zusprechen. Wo das so herrlich ausgesagt ist, dass du der Sieger bist, der Ostersieger, die herrlichen Liedverse, dass wir wirklich fröhlich sterben können, dankbar für all das, was du uns geschenkt hast und dass wir diese großartige Zukunft haben. Ganz herzlichen Dank, dass das die Weihnachtsbotschaft ist, auch für uns, auch im Todesschatten. Die Nacht ist vergangen und du bist da, ganz wunderbar. Und dass uns niemand, auch keine Todesmacht, aus deiner Hand reißen kann. Amen.